Lukas 8, Vers 28. Und sie schifften fort in die Gegend der Gadarene, welche ist Galiläa gegenüber. Und als er austrat auf das Land, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte Teufel von langer Zeit her und tat keine Kleider an und blieb in keinem Hause, sondern in den Gräben. Soweit. Lasst uns noch einmal beten. Herr Jesus, du weißt, was ein jeder unter uns braucht. Lass dieser Abend keine Begegnung sein mit Freund oder Feind, sondern mit dir. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Sei du in unserer Mitte, rühre jedes Herz an und wirke über Bitten und Verstehen um deines Namens willen. Amen. Vor einiger Zeit fragten einige mich, ob wir keine Großversammlungen halten könnten in Afrika. Und als wir darüber beteten und nachdachten, da sagte einer, ja, wie sollen die Crusade denn heißen? Wir haben gesegnete Männer schon gehabt. Einige sagen Back to God, einige dieses oder jenes. Aber diese Tage dachte ich, wenn da ein Name ist, den ich gerne hätte, dann wäre es diese Mighty God, der mächtige Gott. Hier erleben wir den Herrn Jesus in seiner Allmacht über die dämonischen und teuflischen Mächte, seine Herrschaft, seinen Sieg, wo er hervortretet als Siegesheld. Und gerade vor dem war er auf dem Meer, See Genezareth, wo er den Sturm stillte. War ein großer Wirbelwind. Es ist nicht außergewöhnlich, dass wenn ein Sturm ist, dass die Wellen 3 Meter hoch sind und auf ein kleines Boot, kann das schon gefährlich sein. Die Männer, die mit ihm waren, erschraken und bangten ums Leben. Und es waren keine Fremde aufs Meer. Die wussten, die kannten das. Aber der Herr Jesus, der ist eingeschlafen, kann man gut verstehen, der so beschäftigt war, dass er nicht weiter konnte und dabei eingeschlafen ist. Sie weckten ihn. Wir kommen dabei um. Und dann gebot der Wind und Wetter, den Sturm, das Wasser, die großen Wellen, und es wurde ganz still. Er schalt sie wegen ihren Unglauben. Hat er sie gescholten? Sie staunten in Anbetung und eine große Furcht kam über sie. Und als sie, da haben wir ihn nun den Siegesheld, der mächtige Gott, der die ganze Welt, das ganze Weltall, alles in seiner Hand hat. Alle Macht ist ihm gegeben im Himmel und auf Erden. Welch ein Held ist Jesus Christus. Es tut mir leid, in der Lutherbibel heißt es, in Jesaja 9, Vers 6, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und sein Name, die Herrschaft ist auf seinen Schultern, sein Name ist wunderbar. Das Erste, was man sagt, wenn man eine Begegnung hat mit Jesus Christus und ihn erlebt hat als Rette und vergebe, wunderbar, Rat. Fehlt es nicht an Rat. Den Rat kann er uns geben. Kraft. Da heißt es in der englischen Bibel, Mighty God. Mighty God. Der mächtige Gott, der ist nicht nur ein Starker, nicht nur Kraft, sondern ein starker Gott. Wenn wir es mit Jesus zu tun haben, haben wir es mit einem starken Gott zu tun, der Siegesheld ist über das Ganze. Sei es im Irdischen, im Materiellen, Finanziellen oder in der Geisteswelt und in der geistlichen Welt. Er ist der Allmächtige. Bezeugt dein Leben das? Kennst du den oder kennst du ihn nicht? Wenn man einige Christen anschaut, wird man fast deprimieren und sagt, Mensch, was für ein Gott beten die an? Welch ein Kind ist ihnen gegeben? Sein Säugling geblieben und sie müssen ihn am Leben halten. Und wenn es nicht für ihre Existenz wäre, würde er dabei umkommen. Lasst uns nun nicht Hohn und Spott treiben über solche Christen, sondern beten, dass sie sich bekehren und eine Begegnung haben mit dem starken Gott. Jesus Christus. Und dass das sichtbar ist, dass die Frau das weiß. Mein Mann, der betet einen starken Gott an. Und der Mann, das weiß von der Frau und die Eltern, das von den Kindern und die Kinder von den Eltern. Das ist die Ebene, auf der wir leben sollen und leben müssen. Es ist eigentlich eine Schande, wenn man sich einige Predigten anhört. Mir wurde gesagt von einer Predigt, wo nicht einmal Gott erwähnt wurde, noch weniger Jesus Christus, aber einmal der Sonnengott. Ja, da weiß man nicht, was in solchen Menschen gefahren ist. Welch ein Evangelium hat Gott uns anvertraut? Welch ein Kind ist uns geboren? Welch ein Sohn ist uns gegeben? Und einige haben den Sohn noch nicht angenommen. Und anscheinend kennen sie ihn nicht. Nun, hier haben wir eine Begegnung wieder mit diesem starken Gott. Jenseits des Meeres, auf den Meer schon. Jeden Schritt mit Jesus ist es wunderbar. Jeden Schritt mit ihm wird seine Kraft offenbart, wenn sie auch oft nicht klar zu sehen ist. Aber nach ein oder zwei Tagen erkennt man sie. Als er nun aus dem Schiff stieg, in der Gegend der Gadarene sich befand, die Gadarene waren gegenüber Galiläa, und das waren heidnische Völker, meist Griechen. der Ort der 10 Städte. Die hatten sozusagen ihr eigenes Reich. Sie waren nicht unter dem jüdischen Reich, römischen Reich. Die hatten ihre eigene Freiheit. Und da kam jemand auf Jesus zu. Als er austrat auf dem Land, begegnete ihm ein Mann. Nun, wenn wir weitergehen, lasst uns mal ein paar Worte betrachten. Begegnete ihm ein Mann. Ein Mann. Liebe Männer, wir werden Männer geheißen. Sind wir aber tatsächlich Männer? Die Bibel redet zu den Frauen, das weibliche Geschlecht, und gebietet die, dass sie männlich sein sollten. Weiß nicht, ob das heute noch gilt, wenn man der Frau sagen soll, sie soll stark sein im Herrn. Ist das richtige Wort, dass sie männlich sind? Weil wenn man sich manche Männer anschaut, sind sie das Gegenübergesetzte von Männern. Keine Männlichkeit in ihnen. Gar keine. Weder im Materiellen, noch weniger im Geistlichen. Können nicht mal die Bibel lesen, wie sich's geziemt, und beten. Frau, halt du mal die Andacht. Bete du mal mit den Kindern. Heute fühle ich nicht so gut. Geh du in die Stunde. Geh du in den Gottesdienst. Manche Männer haben kein Recht, um sich Mann zu nennen. Sag, nenne dich kein Mann, weil du nur ein Mann geboren bist und das männliche Geschlecht bist. Und Hosen anziehst. Das tun die Frauen heute auch. Und ihre sind sogar enger als deine, die du anhast. Es begegnete ihn ein Mann. Aber was für ein Mann. Geritten vom Satan. Waren viele Teufel in ihm. Viele Teufel in ihm. Als Jesus ihn später fragte, diese Geister fragte, wie heißt du, sagten sie, Legion. Legion, das war eine Gruppe in der römischen Armee, die größte Gruppe. Zwischen 3.000 und 6.000 wurden die gezählt. Diese Übersetzung sagt Legion. Einige sagen Legionen. Ich hatte keine Zeit nachzuschauen, wie es im Griechischen steht. Aber da waren tausende Teufel in diesem Mann. Und kann man einen Mann, der so besessen ist vom Satan, der so viele Teufel in sich hat, einen Mann nennen? Nein. Ein Mann ist nur ein Mann, wenn der mächtige Gott in ihm wohnt, Jesus Christus. Wenn Gott in uns ist, wenn Gott nicht in uns ist, sind wir keine Männer im wahren Sinne des Wortes Gottes. Du bist kein Mann, wenn du vom Teufel geritten wirst. Du bist kein Mann, wenn du besessen bist. Du bist kein Mann, wenn die Sünde herrscht und regiert in deinem Leben. Nur wenn Jesus uns frei macht und neu macht und wir in der Heiligung wandeln, nur dann beginnen wir, um Männer zu sein. Und nicht mehr lügen, nicht mehr abreden, sondern den wahren Weg der Heiligung gehen. Und Jesus, der mächtige Gott, eine Wirklichkeit ist in unserem Leben. Es begegnete ihm ein Mann. Das ist für uns Männer sehr beschämend. dass solch eine Mann genannt wird. Möge Gott schenken, dass all die Männer hier heute Abend Männer wären. Du bist kein Mann, wenn du mit Wetterwindisch bist. Du bist kein Mann, wenn du einmal oben bist und den nächsten Augenblick liegst unten am Boden. Du bist kein Mann. Du bist ein Feigling. Dein Feigling. Dann schreie zu Gott und bitte, dass er aus dir einen Mann macht. Dass du ein wirklicher Gottesmann bist. Ein Mann, der gesegnet ist. Ein Mann, der dem Herrn Jesus viel Ehre und Ruhm bringt und dessen Leben den Namen Gottes heiligt und verherrlicht. Ich muss aufhören, sonst komme ich nie durch. Ein Mann. Prüf dich selbst. Frag, ob du ein Mann bist. Reagierst du männlich oder nicht? Ein Mann aus der Stadt. Ein Mann aus der Stadt. Was war was Außergewöhnliches? Er hatte ein Haus in der Stadt. Sein Heim war in der Stadt. Als Jesus ihn befreit hat, er sagte, geh zurück nach dein Haus, beginne dort. Aber er wohnte nicht in seinem Haus. Er kam aus der Stadt. Seltsam. Aus der Stadt. Wir sagen immer, Menschen, die auf dem Lande geboren sind und aufgewachsen sind, sind zu beneiden. Straßenkinder sind sehr handicapped. Die wissen nichts von der Schöne dieser Welt, die in der Stadt aufgewachsen sind. Auf Sisabantu pflanzen wir Gemüse für eine Kette, die vielleicht die beste ist in Südafrika, Woolworths. Die sind neulich von all den verschiedenen Läden in den Städten, gewöhnlich eine aus dem Departement, die mit uns zu tun haben, gekommen. Männer und Frauen. Und dann haben wir sie rumgezeigt. Das sind Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen. Und als sie zurückkamen, sprach der eine Manager von seinem Departement, er hat nie gewusst, dass eine Kuh so groß ist. Verzeiht man gerne, sind in der Stadt aufgewachsen. Als Kinder amüsierten wir uns schon sehr darüber, über diese Kinder, die kamen dann zu uns auf die Farm und sahen den Bullen und sagten, der muss aber viel Milch geben. Soll nicht becken. Die wissen so wenig von Farmerei und von wilden Tieren, wie die Christen viele Christen von dem Herrn Jesus. Nichts mehr. Muss man aber verzeihen. Der Liebermann hatte noch nie eine Begegnung gehabt mit einer Kuh. Er verkauft die Milch. Aber er sagte, staunt darüber, dass eine Kuh so groß ist. Vor Jahrzehnten in Südafrika habe ich sehr oft die Minister und die Führer des Landes nachgeprüft. Und fast alle sind auf dem Land aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber bei uns in Südafrika war das. Die Tüchtigen, die Männer sind auf dem Land aufgewachsen. Sehr oft bei uns in Afrika taugen die Männer nicht, die in der Stadt aufgewachsen sind. Kann sich aber verändern. Ich sage nicht, dass das unter allen Völkern so ist, in Deutschland vielleicht nicht. Ich las von einem Bibelausleger jetzt, Er sagt, die in der Stadt, die machen viel größere soziale Fortschritte als die auf dem Land. Aber sei das, wie es wolle. Er kam aus der Stadt. Die Stadt ist nicht zu beneiden. Der erste Mann, der eine Stadt gebaut hat, war der Kain, der Brudermörder. Ein Verfluchter. Seine Kinder und Nachkommen waren künstlich. Der hat eine Stadt gebaut. Ist aber, glaube ich, gestorben, vor dem sie fertig war. Konnte sein Werk nicht abfertigen. Warum hat er wohl eine Stadt gebaut? Vielleicht hat er ein unruhiges Gewissen. Wenn wir Sünden bedecken, wenn wir furchtbare Taten tun, gibt unser Gewissen uns keine Ruhe. Dann ist die Einsamkeit qualvoll. Man muss beschäftigt sein, die ganze Zeit. So wie heute, Radio, Fernseh, dieses, jenes, viele Menschen um sich haben. So versucht man, sein schuldiges Gewissen zum Schweigen zu bringen. Aber man bringt es nicht zum Schweigen. Der andere Lärm, der wird nur größer, sodass man dieses schuldige Gewissen unterdrückt. Aber Gott sei Dank, dass er alles, was der Teufel anfängt und der Teufel tut, verändern kann im großen Segen. Die erste Stadt war vom Brudermörder erfunden und gebaut. Die letzte Stadt wird von Gott gebaut. Der König war ein heidnisches Ding. Aber Gott hat das verändert, sodass Jesus der König der Könige ist. So groß ist die Kraft und die Macht Gottes, dass er das Böse, das Verfluchte verändern kann und es zum großen Segen wird. Der Baum, der zum Fall des Menschen wurde, finden wir in Offenbarung. Der letzte Baum, der alle Welt und alle Nationen zum Segen wird. Der den Fluch, der den Segen. Und dazwischen steht der Baum von Golgatha. Der Baum von Golgatha. Diese Tage kam eine Person und sagte, oh, Herr, Gott hat mich gesegnet. Ich sage, ja, warum? Diese Person war sehr müde, matt. Das geh in Ruhe aus. Bleib an der Küste so lang, wie du willst. Und kommst zurück. Und als diese Person zurückkam, sagte sie, weißt du, ich habe das Wort Gottes gelesen. Und da ist ein Wort, das hat mein Leben verändert. Die Kinder Israel, als sie aus Ägypten geführt wurden, und ohne Wasser waren 3 Tage lang, kamen sie ja zum Wasser, Mara. Wir haben die sich gefreut. Und als sie das Wasser tranken, wie enttäuscht waren sie. Es war bitteres Wasser. Bitteres Wasser. Sie konnten es nicht trinken. Da murrten sie. Und Mose weinte und schrie zu Gott. Und Gott sagte, Mose, da ist ein Busch, ein Strauch, geh mal hin. Nimm den und tu dessen Wasser. Und als er das getan hat, war das Bittere weg. Es war süßes Wasser. Das war wunderbar. Sie sagt, da erkannte ich, dass das Kreuz von Golgatha ist. Das Kreuz von Golgatha nimmt das Bittere aus unserem Leben. Da findet man keine Bitterkeit mehr. Da ist alles süß. Aber leider gibt es auch Christen heute in der Welt. Wir nennen sie Christen. Vielleicht hat man kein Recht, sie Christen zu nennen, wie diesen Mann ein Mann. Voll Bitterkeit. Sogar die Wurzel der Bitterkeit ist in ihnen. Das Evangelium Jesu Christi ist nicht auf Bitterkeit, nicht auf Hass und nicht auf Groll und nicht vergeben gebaut, sondern auf der Liebe. Lies mal die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist Evangelium. Das andere nicht. Das andere ist eine satanische Sache. Hat ihren Ursprung in der Hölle. Und die Zungen sind von dem höllischen Feuer angezündet. Nun, dieser Mann kam aus der Stadt. Fast jede strömt zur Stadt in der Welt heute. Die Städte werden millionenreich. Sao Paulo über 20 Millionen. Alle Städte. Die Jugend will zur Stadt. Da geht man hin. Da findet man die glänzenden Lichter, die Schönheit und Pracht dieser Welt. Da deckt der Teufel den Seinen den Tisch. Da sind die Verlockungen, Versuchungen und Sünden reichlich aufgetischt und gedeckt. Da gibt es die Hurenhäuser, die Freudenhäuser und was nicht alles. Was dieser Besessene in der Stadt tat, weiß ich nicht. Aber in der Stadt geht vieles Dunkles vor sich. Vieles. Wenn Eltern ein Kind haben, geht zur Stadt, zur Arbeit. Die haben schlaflose Nächte. Das sind schlechte Zeiten. Aber Gott sei Dank, dass er so stark ist und seine Gnade so groß, dass er den Josef im Land Ägyptens und vielleicht in Kairo bewahrt hat vor Sünde und er ein reines, fleckenloses Leben geführt hat. In einer Stadt werden viele, viele Weltlichkeiten und Sünden angeboten. Da wird es den Menschen leicht gemacht. Und da hat man viele um sich. Dann wird der Mut größer. Der eine will es noch böse treiben als der andere. Besonders Pastorenkinder und Kinder, die Christen haben. Weil die werden ja verspottet. Ah, du bist ein Pastorenkind, du kannst nichts. Nun will er ihnen zeigen, dass er größeren Unfug treiben kann als sie. Darum heißt ja in Deutsch Müllers Vieh. Und was Pastorenkinder gedeihen, selten oder nie. Gott sei Dank, dass es nicht nie ist. Ich weiß von einigen, die gedeihen sehr gut. Aber das kommt daher, dass sie, ach, du bist ein Pastorenkind, ein Predigerkind. Auf was weißt du? Nun will er ihnen dann zeigen, dass er es noch besser kann als sie. Und in der Stadt drin geschehen die Sachen. Letzte Nacht brachten sie mir eine Zeitung, ich schaute nur kurz hinein. Ein alter Mann, ein Opa, der auf einer Missionsstation war und im missionarischen Dienst. Aber der nun diese Tage im Gefängnis sitzt. Er ist ein Kindschänder, missbraucht Kinder. Der Opa! Kann man sich solches denken? Und wo? Auf einer Missionsstation. Was nicht alles dort geschehen kann. Sowas gibt es. Und der war in einer Stadt bei uns in Südafrika. Und so gibt es vielerlei, vielerlei. Vor circa 2 Jahren habe ich erzählt von einem leitenden Zuckermann in der Zuckerindustrie, der so schändlich umgekommen ist. Und in diesem Tag ein leitender Mann in der ANC in Pretoria fiel zu Boden und war tot. Und als sie die 18-jährige Hure fragten, was hast du gemacht? Sagte, ich habe den alten Mann gegeben, was er wollte. Den alten Mann! Was suchte bei einem 18-jährigen Kind? Liebe Männer, sind da einige unter uns, die dieselben Teufel haben, wie heute Abend? Dass sie auch von diesen Teufeln geplagt und gequält wird. Furchtbare Sache. Ein Mann ohne Gott. Was ist der? Ein Mann ohne Gott. In den vergangenen Wochen schaute ich nur etwas herum. In der Lutherbibel heißt es fleischlich. Wenn wir nicht im Geiste wandeln, sind wir fleischlich. Und in anderen Sprachen fleischlich, fleischlich, fleischlich. Schaute ich in der griechischen Sprache, da sagt es tierisch. Animal-like. Wie die Tiere. Aber das Wort fleischlich ist denn, ja, wir sind nun Sünde und wir sind fleischlich. Wir sind einfach im Fleisch, wir sind fleischlich. Nein. Du bist wie ein Hund. Du bist wie eine Sau. Als ich hier über diesen Text Sonntag sprach, habe ich mich über die englische Übersetzung gefreut. Die Menschen, die sagten, baten den Herrn Jesus, bitte geh von uns. Und er ist von ihnen gegangen. Sie baten ihn, bitte, geh von uns. Möge keiner unter uns so doof, so blöd, so unsinnig sein und sage, hey, weiche von mir. Eine furchtbare Sache. Herr, weiche von mir. Lieber ohne Jesus, they preferred their swine to Jesus. Auf Deutsch gibt es nicht solch ein Wort wie im Englischen Swine. Wir können versuchen, das nachzumachen und sagen Säue. Diese Heiden waren so unsinnig, sie wollten lieber ihre Säue behalten. Und Jesus fragen zu gehen. Der Mensch muss blöd sein. Der Mensch muss tief viele Teufel in sich haben. Der Junge oder das Mädchen, der muss von vielen Geistern geritten werden, der lieber eine Sau ein Sauleben leben will, im Schweinestall, als den wunderbaren Herrn. Ich dachte, wenn der Herr schenkt, dass wir uns morgen wieder versammeln, dann möchte ich reden über die Verklärung Jesu. Warst du schon da? Hast du das schon erlebt? Hast du den Herrn Jesus schon in deiner Verklärung gesehen? In seinem Reich, wenn er kommt, in seiner Kraft, wie er aussieht und wer er ist. Und diese Gadarene, Menschen der 10 Städte, die wollten lieber ihre Säue behalten. Aber liebe Bruder, liebe Schwester, Jesus, der wird gehen. Und du kannst deinen Weg gehen und dein Sauleben weiterleben. Aber wenn Gott dir gnädig ist und du nicht entsäufst in deinen Saumist, was sehr wahrscheinlich geschehen wird, wenn Gott sich deine nicht erwarmt, ist das Törichtste, was der Mensch in dieser Welt tun kann. Aber vielleicht sind einige Mathematiker hier und sagen, Elo, du, sag mir mal, was ist eine Sau wird? Was bekommt man? Gibt es hier Bauern? Was bekommt man für eine Sau? Wie viel 100 Schweizer Franken für eine Sau? Ah, ihr seid alle in der Stadt. Wenn man das ausrechnet, geh mal nach Hause und geh zum Bauern. Hier sind einige Bauern nicht weit weg und frag mal, was eine Sau wird ist. Und tausende Säuen. Dann kann das wohl 1 Million wert sein. Vielleicht auch noch mehr. Aber was ist 1 Million? Was sind 10 Millionen? Im Vergleich zu Jesus Christus. Denkt doch über nach. Sie wollten lieber diesen Besessenen unter sich haben, der nackt war, den sie versucht haben zu helfen mit ihrer Sozialhilfe. Aber dass er befreit werden sollte von den Säuen, das nicht. Dass er gereinigt wird von seinen Sünden und Vergebung erlangt, das wollen sie nicht. Die Katholiken haben etwas Wunderbares gemacht bei uns in Südafrika. Bei einer katholischen Bischofskonferenz. Da haben sie sozusagen die Kondome bis in die Hölle verdammt. Und die ganze Welt schreit auf. Da haben die Katholiken was Gutes gemacht. Aber die Welt ist empört. Die Humanisten sagen, was? Wir helfen doch den Menschen mit den Kondomen. Humanisten in der Sozialhilfe. Aber dass man ihnen Jesus bringt, dass er sie davon den Lüsten des Fleisches befreit, das wollen sie nicht. Das ist nicht gut. Aber Hilfe, die doch keine Hilfe ist, ist humanistisch recht. Das ist gut. Das muss man tun. Aber dass Jesus kommt und ihr Leben neu macht, sie gereinigt werden vom Blut der Jesu, erlöst werden von ihren Sünden, das wollen sie nicht. Gut, wenn du in einer Stadt lebst, dann bete, dass Gott dir gnädig ist und dich bewahrt. Seine Kraft und seine Gnade ist genug, dass du in der größten Sünd und sündvollsten Stadt ein heiliges Leben leben kannst. Und das Wunderbare ist dieses, je dunkler es ist, desto leichte und schöne und helle scheint das Licht. Das ist wunderbar. Dieser Mann kam nun aus der Stadt, nicht gekleidet,
nackt.
Der Dr. Lukas, der sagt, sie kamen und sie fanden ihn gekleidet. Wie schön stellt er das und schreibt er das. Aber die Tatsache ist, dass er ganz nackt war. Die Zulus sagen, im Froschanzug da stand. So wie ein Frosch, wie eine Kuh, ungekleidet. Die freikörperliche, was ist Freikörperkultur? FKK, ich denke, so nennt sie sich. Die freuen sich wohl darüber. Aber ich stelle die Frage, könnte es sein, dass sie auch so besessen sind wie diese? Als der Mensch nackt war, ist Gott selbst gekommen und hat ihn gekleidet, angezogen. Das tat Gott in seiner göttlichen Natur und mit seinem Geist. Er kleidete den Menschen. Er hat den Menschen nie entkleidet. Es folge der Sünde, dass sie nackt dastanden. Und dieser Mann, wegen seiner Legionen, war er nackt. War er nackt. Wir hatten eine Frau in Südafrika, die litt hier. Siehe, der Mann war Prediger. Und der liebte es so sehr, nackt herumzugehen. Und dann hatte seine Frau geboten, dass sie auch nackt im Haus herumging. Kamen die Türen alle zugeschlossen. Da sagt, die Außenstehenden sehen uns nicht. Die Kinder haben die Mutter angefleht. Bitte, Mutti, bitte gehe nicht nackt herum. Aber der Vater, der Herr des Hauses, zwang sie dazu. Es war qualvoll für sie. Aber der Mann zwang sie dazu. Und die Kinder weinten, die kleinen Kinder, 2-, 3-, 4-, 5-Jährige, Mutti, bitte nicht. Die Menschen müssen viele Teufel haben, um solches zu tun. Und die Sonnenanbeter auch. Und die werden heute mit Krebs gesegnet, vom Himmel her. Und mögen die Strahlen der Sonne noch giftiger für sie werden. Und Gott sei Dank, dass es Winter gibt, dass sie auch nicht im Winter so herumgehen. Aber in ihren eigenen Häusern können sie ja das. Aber das tun die, die die Sonne anbeten. Wenn sie so viel die Bibel lesen würden und beten würden, wie sie in Anbetung und Beugung vor der Sonne da nackt liegen und sich bräunigen wollen, die müssen einen teuren Preis dafür bezahlen. Kurz, das Sonnenlicht zu sehen, ist nicht schlecht. Sogar gesegnet. Aber wenn man die Sonne anbetet in seinem Tun, ist es sehr schlecht. Und das bringt den Fluch mit sich. Nackt kam er. Nackt. Nun, lieben Freunde, schon schlimm genug, wenn der Mensch körperlich nackt ist. Wenn er gegen das geht, was Gott uns gelehrt hat, um gekleidet zu sein. Aber geistlich nackt zu sein, ist 10.000-mal schlimmer. Wie viele Menschen gibt es heute in der Welt, die stehen da, ihr Zeugnis da ist dahin, ihre Predigten sind dahin, sie stehen nackt vor aller Welt. Der Teufel hat sie abgeschossen. Sünde ist im Leben gekommen. Bei vielen ist es die Vielweiberei. Ich las vor einigen Minuten, vor dem ich hierher kam, der erste Mann, der zwei Frauen nahm, war auch ein Nachkomme Kains. Der hat die Tür dafür geöffnet, dass Menschen sich scheiden und scheiden lassen und dann wieder heiraten, gehört alles dazu. Seine schlechte Sache. Da leiden Kinder und Kindeskinder darunter. Aber im Augenblick, wenn der Mensch sündigt, scheint die Sünde ihn verblendet zu haben. Und das ist auch ein Glanz der Stadt. Die schönen Lichter, die dort scheinen. Wenn der Satan als Engel des Lichts kommt, ist er sehr, sehr gefährlich. Nackt war er. Wie viele Gotteskinder gibt es heute, die nackt sind? Sogar wenn sie predigen. Predigen sie das Recht, es ist aber eine nackte Predigt. Keine Autorität, keine göttliche Vollmacht. Die Teufel, die sitzen da und lachen sich. Lachen darüber. Wollte sagen, lachen sich im Bad. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagen kann. Entschuldige, wenn hier eine sind, die Bärte haben. Weil ich glaube nicht, dass der Teufel ein Bart hat. Nackt. Keine Freude. Kein Friede. Keine Geduld. Keine Heiligkeit, keine Freundlichkeit, er ist nackt. Es war mal da, aber ist verloren gegangen. Es war mal da, aber verloren gegangen. Heute ist er nackt. Jedes Mal, wenn ich in Amerika bin, in Nordamerika, schaue ich mich die wilden Gänse an. Ich liebe die Tiere. Und diese wilde Gänse habe ich auch sehr gern. Aber die emigrieren. Was sagt man auf Deutsch? Sagt man. Im Winter gehen sie nach Süden Amerikas. Im Sommer Nordkanada, die ziehen Hunderte, Tausende, nicht Kilometer, sondern Meilen und sehen so schön aus. Und hätte ich gewünscht, dass ich solche in Südafrika hätte. Aber wenn sie dort emigrieren, wäre es auch nicht schön, sondern wenn sie auf die Mission bleiben. Und dann legen sie überall und ziehen nach den Norden. Und eines Jahres, sagen sie, da kamen diese Vögel, Gänse, flogen hoch zum Norden. Es wurde Sommer, dann fliegen sie zum Norden. Und als sie über einen Ort flogen, war ein Baue, der hatte viele Gänse, waren gezähmte Gänse. Weiß nicht, was das deutsche Wort ist, domesticated. Also waren so gemacht, so trainiert worden. Und da plötzlich sahen sie eine Gans von oben herunter auf den Bauernhof zwischen die anderen Gänse dort. Und die anderen Kameraden, die flogen weiter zum Norden. Sie war zwischen diese Gänse hier, fraß das Korn, das Futter, hat gefressen und dann flog sie wieder weg. Aber nach nicht langer Zeit kam sie wieder zurück. Und da fraß sie noch mehr und war zwischen die anderen Gänse. Dieses Mal blieb sie ganz am Länge. Sie fühlte sich wohl da glücklich? Sicher? Der Bauer fütterte sie? Alles, was der Rest des Futters, wurde dorthin geworfen. Und sie fraßen. Und diese wilde Gans, die blieb dort. Den ganzen Sommer über. Und hatte nun neue Freunde bekommen. Als es zu Ende kam, der Herbst kam, zogen sie vom Norden wieder zum Süden. Und als sie kamen, da hörte diese Gans den Geschrei der Gänse. Das war ihre Heimatsprache. Die Sprache hat sie auch gesprochen. Sie freute sich dann und verlangte auch dahin zu gehen und wollte fliegen, flog so etwas, kam wieder zurück und die Gänse vorbei. Den ganzen Winter hat diese Gans mit diesen menschlich gezähmten Gänsen verbracht. Und dann kam der Frühling wieder, von Süd nach Nord. Da hörte sie wieder den Lärm da oben, den Geschrei. Und dann versuchte sie zu fliegen, aber war nun schon zu fett geworden und hatte keine Übung. Und ein bisschen geflattert hin und her, und da waren sie vorbei. Und sie sagen, danach, wenn die Gänse kamen, sie schaute nur hin, stierte sich nichts daran und blieb glücklich unter diesen gezähmten Gänsen. Sie war nicht mehr fit genug, nicht stark genug, hatte nicht genug Übung, ihr wurde zu viel gefressen, zu gemütlich, in der sogenannten Sicherheit, um dort oben anstrengend zu fliegen, so weit. Da war sie out und hier war sie in. Da denke ich an den Salomo, der Mann, der so glorreich begonnen hat. Der Mann, der gesagt hat, Gott schenkt mir Weisheit, Rat und Verstand, dass ich recht richte und das Volk regiere. Und dann kam die Frauengeschichte. Die Frauengeschichte in sein Leben. Dann hat er sich sogar verliebt und verlobt und geheiratet mit heidnischen Mädchen. Ist das möglich? Mit Heiden! Der Sohn Davids, der die größten Verheißungen hatte, der das Haus Gottes baute, der sagte, Herr, ich will Zeit meines Lebens in Gerechtigkeit regieren, machte Kompromiss mit der Sünde, wurde bezaubert von diesen gottlosen Weibern. 960 hatte er nicht. Fanny erzählte mir diese Tage, dass in der Kinderlehre, wie nennt man das? Religionsunterricht oder was? Der Lehrer, die Kinder dann sagte, der hatte fast 1000 Frauen. Oh, sagt ein Junge, ist keine von denen vom Bett gefallen? Und so viele hat. Muss schon eine Kunst sein, so viele zu haben. Bei einigen musste er sich sicher vorstellen, wenn er sie traf, wenn er wieder mit ihnen war. Aber er war natürlich ein brillanter Mann, hat wohl einen Menschen einmal gesehen, dann wusste er das Gesicht und kannte vielleicht auch den Namen. Aber alles das war futsch dahin. Er stand nackt. Gibt es eine üblere Nacktheit als die, dass der Mensch nackt vor Menschen und vor Gott steht. Geistliche Nacktheit ist 10.000 Mal schlechter als leibliche Nacktheit. wenn deine geistliche Scham geschieht wird, gesehen wird. Und so kam dieser Mann. Leider muss ich weiter. Ein Mann aus der Stadt hatte Teufel von langer Zeit her und keine Kleider an und blieb in keinem Hause, sondern in den Gräben. Jetzt muss ich Schluss machen. Seid ihr schon dahin? Er blieb in den Gräben. Die ihre Gräbe war natürlich nicht wie unsere Gräbe, mit Blumen beschmückt und senkrecht runter. Die Hauten schlugen eine Höhle in den Fels. Und so blieben sie dann in den Felsen. Und diese Nackte blieb in den Gräben. Bei den Toten, da fühlte er sich zu Hause. Da war es die beste Luft. Ein geistlicher Tote, der sagt ja nicht, Bruder, Schwester, wo stehst du geistlich? Hast dein Leben schon mit Gott bereinigt? Wann hast du dein Leben zuletzt bereinigt? Wie ist dein Verhältnis mit Jesus? Darum kümmern sich die Toten nicht. Eine tote Mutter, ihr geht es ja nicht darum, ob ihre Tochter eine Jungfrau ist oder nicht. Ob Jesus die erste Liebe ist oder nicht, nein. Aber eine Lebendige ist auf der Hut. Tag ein, Tag aus. Bei Tag oder bei Nacht. Kind, ist dein Verhältnis zu Gott, mit Jesus Christus? Wie sieht's aus? Und das wollte dieser Mensch nicht. Er wollte nicht mit den anderen Menschen leben. Er lief weg. Der könnte mich ja fragen, wie es geht. Wir haben einen Mann, der jetzt gerade auf Sisabantu ist. Gestern sagte er mir, du, ich war überall. Überall in der Welt. Ich komme jetzt von Kapstadt. Er sagt, du siehst die Narben in meinem Gesicht. Bei mir war es 8-mal schlimmer als zuerst. Ich war ein Christ und bin rückfällig geworden. Er sagt, da war ein Ort, den ich hasste in dieser Welt. Und das war fast dieser Band. Ich habe gesagt, ich gehe überall hin. Und dann sagt er mir, wo er überall war. Aber ich will euch nicht mal die Namen sagen. Überall bei Freund und Feind. Es wurde nur immer schlimmer. Keine Hilfe. Davon bist du gekommen. Letzten Freitag. Wie geht's dir? Er sagt, du, ich bin noch dabei, mein Leben zu bereinigen. Aber die Drogensucht ist weg. Das Huren ist weg. Noch nicht einmal, dass man ihn dafür ein Lossagegebet gesagt hat. Er sagt, jetzt liebe ich diesen Ort. Aber ich habe ihn gehasst. Ich habe gesagt, da gehe ich nie hin. Wenn Menschen da was gegen sagten, habe ich mich gefreut. Die Satansbande natürlich tut das. Aber er sagt, Gott sei Dank, ich wollte Schluss machen mit meinem Leben. Buchstäblich sagt er, wollte die Kette der Toilette ziehen. Die alten Toiletten waren so. Auch hier in Europa zog man eine Kette. Wir hatten einen Mann in Afrika, der sagt, schon viele Jahre her, man kann ihm die Augen zubinden und irgendein Auto starten. Mercedes, BMW, Lincoln, Rolls-Royce, irgendein Auto. Und er wird sagen, was für ein Auto das ist. Starte nur das Auto, wird er gleich sagen, das ist das. Das ist das. Dann haben sie gesagt, das glauben wir nicht. Er sagt, ganz gewiss, ihr könnt prüfen. Gut, sagten sie, zugebunden, ging einer zur Toilette und zog die Kette. Volkswagen. Ich hoffe, dass es keine Volkswagen-Fans hier gibt. Das natürlich schon Jahrzehnte her. Ist jetzt ein guter Wagen. Ich habe nichts gegen Volkswagen gesagt. Sagt mir nicht, der Ernst Ding. Der redet schlecht über Volkswagen. Ich hatte selbst einen Volkswagen. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass es ein anderes Auto gibt, wo du hineinsteigen kannst. Und was ist ein Pedal? Den Accelerator runter und so fahren kannst, bergauf, bergrunter. Vollem Strom, das kann ein Volkswagen. Aber das war nicht ein Fehler der Volkswagen-Maschine. Es war ein Fehler von dem, der zugebunden war, den ich sah. Es war sein Fehler. Ja, wie sieht's aus bei uns? Ich muss jetzt schließen. Dieser Mann in Lukas 18, Lukas 8, Vers 27, blieb in den Gräben. Wenn man sagen müsste, du musst in den Gräben bleiben, sagten sie, das ist qualvoll. Das kann ich nicht. Da gibt's Gespenste, da gibt's Fuchserscheinungen. Ich kann doch nicht da bleiben. Aber wenn der Mensch Zweifel in sich hat, dann bleibt er da und fühlt sich dort zu Hause. Nun hatte ich keine Zeit darüber zu reden, dass dieser Mann selbst ein Haus hatte. Er blieb aber nicht in seinem Haus. Er blieb bei den Toten. In seiner Nacktheit. Schau dein Leben an. Wie siehst du aus? Bist du geistlich nackt? Ist da Sünde in deinem Leben, die dich von allem beraubt? Nackt vor Gott, verloren, was du hattest, und bleibst nun in den Gräben, hast Umgang mit den Gottlosen, die kein geistliches Leben haben, die geistlich tot sind. Mit denen hast du zu tun, wie die Gans ihre Gänse verlassen hat und mit diesen ging. So geschah es dem Salomo bis zum Ende seines Lebens. Wie sieht's bei dir aus? Bist du ein Mann? Ein wahrer Mann, der sich ein Mann nennen kann? Kann deine Frau das bestätigen? Ich habe einen Mann geheiratet. Ein Mann, der sich selbst beherrschen kann. Letzte Woche Montag hatten wir Hundetelliere bei uns. Und da sollte ich zu ihnen reden. Dann habe ich zu ihnen geredet über den Untergang des Römischen Reiches. Die Welt sagt, Unsittlichkeit, keine Disziplin. Der Christ sagt das Erste, sie sind gegen das Evangelium gegangen. Denk nur an Nero und die anderen. Nenne nicht mal deinen Hund Nero. Er hat das nicht verdient. Gegen das Evangelium und gegen das Evangelium, jung oder alt, du wirst dafür büßen müssen. Zweite Unsittlichkeit ist der Niedergang jedes Mannes und jeder Frau. Seine schändliche Sache. Und keine Sittlichkeit. Keine Disziplin, keine Selbstbeherrschung. Das gehört dazu, dass du ein Mann wirst. Und wenn du kein bist, dann komm zu Jesus jetzt, vor dem die Sonne untergeht, und sag, mach aus mir ein Mann. Und wenn du eine Frau bist, Herr, mache aus mir. Schaffe in mir eine Männlichkeit, die dir wohlgefällig ist. Lasst uns beten. Herr, habe gebeten, dass du jedes Herz anrühren wollest. Tu es bitte. Nimm alle Blindheit hinweg, alle Blödheit, alles Verkehrte, dass ein jeder sich im Lichte des Wortes Gottes sieht und seine Sache mit dir ins Reine bringt. Jetzt in dieser Zeit. Amen.